Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Seit 20 Jahren ist die Online-Plattform netzpolitik.org eine feste Größe in der deutschen und auch in der europäischen netzpolitischen Diskussion rund um digitale Bürgerrechte. Der runde Geburtstag, der wurde gestern mit einer Konferenz gefeiert und unter dem doch ziemlich appellatorischen Motto »Bildet Netze« wurden einerseits aktuelle Bedrohungen digitaler Bürgerrechte diskutiert und andererseits auch der Blick in die netzpolitische Zukunft gewagt.
Wir haben auf der einen Seite natürlich einen ständigen Abwehrkampf, in dem man Freiheitsrechte und BürgerInnenrechte verteidigt. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, ab und zu mal zusammenzukommen und zu schauen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Das heißt, was stellt man sich denn für eine positive Vision von einer analogen und einer digitalen Welt vor und wie kann man darauf gemeinsam hinarbeiten?
Ja, diese Fragen stellte Anna Biselli von netzpolitik.org. Meine Kollegin Marie Zinkan hat die Konferenz gestern in Berlin besucht. Marie, lassen Sie uns zuerst über die Überschrift der Konferenz Bildet Netze sprechen. An wen richtet denn sich dieser Aufruf und welche Netze sind hier überhaupt gemeint?
Also laut Anna Biselli ist die digitale Zivilgesellschaft heute im Gegensatz vor zu 10 Jahren viel ausdifferenzierter. Es gibt Organisationen, die beschäftigen sich mit KI, andere mit Gesundheitsdaten und da braucht man eben mehr Kommunikation, um dann auch besser zusammenarbeiten zu können. Und da gab es eben bei der Konferenz auch viele Möglichkeiten. Es gab 31 Workshops, Vorträge und Diskussionen. Und dieses Motto, das war außerdem ein Aufruf, das Internet mitzugestalten. Also weg von der Zentralisierung durch wenige große Konzerne hin zu einer Dezentralisierung. Also ein Aufruf, das Internet aus der Community herauszugestalten.
Reden wir mal über die thematischen Schwerpunkte, die es auf dieser Konferenz gab.
Also es gab sehr viele verschiedene Themen. Es gab ein Gespräch mit Steven Levy, dem Journalisten, der vor 40 Jahren das erste Mal eine Hackerethik niedergeschrieben hat. Es gab einen Vortrag zu KI in der Schule. Es gab eine Diskussion über das Fediverse. Das ist so ein dezentraler Zusammenschluss unabhängiger sozialer Netzwerke. Und es wurde auch viel über die aktuellen Digitalgesetze gesprochen. Da kann ich gleich noch mehr zu sagen. Und auch viel über Überwachungstechnologien, zum Beispiel über Staatstrojaner.
Ja, und solche Überwachungstechnologien oder Staatstrojaner als Beispiel, die sind ja angesichts der aktuellen Diskussion sowohl um die akute Terrorgefahr als auch um unkontrollierte Einwanderung wieder stark im Gespräch. Sicherheitspolitiker fordern für die Polizeien, bessere Möglichkeiten auf digitale Überwachungstechnik und KI-Tools zugreifen zu können. Doch während hierzulande nach sehr kontroversen Diskussionen dann demokratisch gewählte Parlamente über die nötigen Gesetze entscheiden werden und rechtsstaatliche Verfahrensvorschriften den Einsatz regulieren, da werden solche Technologien anderenorts oftmals nicht nur gegen Kriminelle oder Terroristen, sondern auch gegen die eigenen Bürger eingesetzt.
Im Dezember 2023 melden sich die togolesischen Journalisten Loic Lawson und Anani Sossou bei der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen, nachdem sie 2 Wochen im Gefängnis verbracht haben. Ein Minister hatte sie angezeigt.
Der hatte Anzeige erstattet, weil die Journalisten darüber berichtet hatten, dass bei einem Einbruch in seinem Haus Geld und andere Dinge gestohlen wurden. Und obwohl er nie erklärte, inwiefern ihm der Bericht der Journalisten geschadet hatte, wurden beide wegen Verleumdung, Ehrverletzung und sogar Anstiftung zur Revolte angeklagt. In beiden Fällen haben wir Spuren von der Pegasus-Spyware auf ihren Geräten gefunden.
Leonie Amar und ihr Kollege Yannick Besendorf suchen bei Reporter ohne Grenzen mit forensischen Datenanalysen nach Staatstrojanern, also Spionagesoftware wie zum Beispiel Pegasus. Oft sei eine Verhaftung der Auslöser für den Verdacht, überwacht zu werden. Wer genau diese eingesetzt hat, sei aber technisch meist nicht feststellbar, erklärt Besendorf.
Was man oft kann, ist, die Schadsoftware zu identifizieren, weil man die schon mal gesehen hat und sie sich ähnlich verhält und die ähnlich Spuren hinterlässt oder mit zum Beispiel den gleichen Servern kommuniziert. Es ist ja aber in diesem Markt so, dass die Staaten das bei Firmen einkaufen Und wenn ich jetzt weiß, dass das Pegasus von der NSO Group ist, dann weiß ich nur nicht, welcher Staat da angegriffen hat.
Auch deutsche Behörden verfügen zumindest über eingeschränkte Pegasus-Lizenzen. Die Polizei setzt Staatstrojaner immer häufiger ein, vor allem im Zusammenhang mit Drogendelikten. 49 Einsätze gab es laut Justizstatistik im Jahr 2022. Und auch für den Verfassungsschutz werden Staatstrojaner immer wichtiger, etwa bei der Spionageabwehr. Kritiker halten Staatstrojaner für eine Überwachungstechnologie, die in Grundrechte eingreift. Ähnlich wie viele Technologien, die an den europäischen Außengrenzen getestet oder eingesetzt werden. Automatisierte Identifizierung mit Fingerabdrücken, biometrische Gesichtserkennung, Iris-Scanner, Lügendetektoren, die auf maschinellem Lernen basieren oder KI-Software, die Migrationsbewegungen vorhersagen soll. Die Europäische Union setzt seit Jahren auf die Technologisierung der europäischen Außengrenzen und investiert dafür Milliarden. Und das nicht nur auf dem Boden. Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex untersucht beispielsweise, wie Technologie auch in mehr als 15 Kilometern Höhe zur Grenzüberwachung eingesetzt werden kann, erklärt Matthias Monroy. Er beschäftigt sich bei netzpolitik.org mit Grenzüberwachung.
Frontex überwacht weltraumbasiert mit Satelliten, nutzt dafür das Copernicus-Programm der EU, was allerdings relativ niedrig auflösende Satelliten hat, kauft deswegen viele Daten von kommerziellen Firmen wie Maxar und so weiter zu und sagt jetzt, es gibt eine Überwachungslücke zwischen Weltraum und Atmosphäre, nämlich die Stratosphäre. Und da gibt es ja große Rüstungskonzerne, die da gerade an verschiedenen Plattformen forschen. Einer ist Airbus mit C4, also diesem Solarsegler.
Bis Ende 2023 hat Frontex in einem Forschungsprojekt untersucht, wie solche Plattformen die Grenzüberwachung verbessern könnten. Die EU-Finanzhilfe betrug rund 5,8 Millionen Euro. Und das, obwohl das Mittelmeer bereits jetzt das am besten überwachte Meer sei, kritisiert Monroy.
Zu den Überwachungstechnologien wurden also viele Entwicklungen auf der Konferenz von netzpolitik.org kritisiert. Und ein weiterer Schwerpunkt, das haben Sie ja gesagt, waren neue digitale Gesetze auf europäischer Ebene, Marie. Davon hat die EU ja in letzter Zeit einige auf den Weg gebracht. Gab es da nicht nur Kritik, sondern vielleicht auch mal Lob?
Tatsächlich ja. Ich habe zum Beispiel mit Felix Duffy gesprochen von Lobby Control. Der hat über den Digital Markets Act einen Vortrag gehalten, zusammen mit Aline Blankertz von Wikimedia und Ulrich Müller von der Organisation Rebalance Now. Und da wurde der DMA auch gelobt, weil der ja eine ganze Reihe von Verpflichtungen für die großen Tech-Konzerne vorsieht. Ein Beispiel ist da die sogenannte Selbstbevorzugung, also überall da, wo die großen Tech-Unternehmen ihre Marktmacht ausnutzen können, um eigene Dienste besser darzustellen als die von Konkurrenten. Da greift der DMA ein. Ein Beispiel ist ja der Apple Store, da musste Apple andere Zahlungsanbieter zum Beispiel zulassen. Und Felix Duffy meint aber, dass es auch Instrumente braucht, die die Macht der Tech-Konzerne strukturell begrenzen.
Dazu gehören sicherlich auch steuerpolitische Maßnahmen. Und über einen aktuellen Rechtsstreit zwischen Apple und der EU hören wir ja auch gleich noch einen Korrespondentenbericht. Aber was bedeutet jetzt strukturell begrenzen?
Das bedeutet, dass man eben nicht nur negatives Verhalten bekämpft, sondern eben die Macht selbst oder die Monopolstellung selbst. Das kann laut Felix Duffy zum Beispiel durch eine Zerschlagung nach Geschäftsbereichen gelingen. Also Google zum Beispiel ist ja nicht nur im Suchmaschinenmarkt dominant, sondern eben auch als Browser und im Werbemarkt. Da laufen auch gerade zwei Verfahren in den USA und eins in der EU, die tatsächlich eine Abspaltung verschiedener Geschäftsfelder zur Folge haben könnten. Und ein anderes Beispiel ist Amazon. Amazon ist ja marktbeherrschend im Cloud-Bereich, aber auch im Online-Handel und kann eben so auch die Bereiche querfinanzieren. Und da können dann Konkurrenten eben nicht mithalten.
Und wurden darüber hinaus noch weitere Vorschläge diskutiert?
Ja, ein anderer Vorschlag war zum Beispiel mehr gesellschaftliche Kontrolle durch Plattformräte. Das kennt man vielleicht von der Diskussion um Moderation von Inhalten auf Social Media. Und Aline Blankertz von Wikimedia hat mir erklärt, man könnte das so machen wie eine Art Syndikat, also dass Mitarbeitende mitbestimmen können oder auch die Nutzenden. Oder wie eine Art Rundfunkrat, dass der Querschnitt der Gesellschaft abbildet. Bei Google Maps könnte man zum Beispiel sagen, die Anbieter des öffentlichen Nahverkehrs oder die dargestellten Unternehmen wie Restaurants könnten da eingebunden werden oder eben andere, die da Interessen vertreten.
Reden wir nochmal über den Digital Markets Act, der DMA. Der soll ja dafür sorgen, dass Verbraucher von digitalen Diensten profitieren und dass ihnen dadurch nicht geschadet wird. Da reihen sich ja noch ein paar andere aktuelle Gesetzesinitiativen dann auch an. Über die wurde ja auf der Konferenz auch gesprochen, richtig?
Genau, es wurde zum Beispiel noch über den Data Act gesprochen. Der soll Nutzungsdaten zugänglicher machen in der EU. Also einerseits für Nutzende selbst, aber auch für Unternehmen oder Behörden. Und die Berliner Datenschutzbeauftragte Maike Kamp hat dazu einen Vortrag gehalten. Und sie hat gesagt, die Motivation dahinter ist eben ein Spagat zu schaffen zwischen dem erleichterten Zugang zu Daten und dem Schützen von Daten. Und beim Data Act sei das nicht ganz so gut gelungen. Sie sagt, da hätte man konkreter regeln müssen, wie zum Beispiel Daten anonymisiert oder pseudonymisiert werden sollen. Aber es gehe auf jeden Fall in die richtige Richtung, meint sie.
Von der netzpolitischen Konferenz Baut Netze gestern in Berlin berichtete Marie Zinkan. Danke.